Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Willkommen bei Ende Geek, alles Geek, dem Podcast, in dem der liebe Alex und ich, der alte Gron, über alles reden, was wir cool finden, manchmal auch über Dinge, die wir nicht so cool finden. Und das ist Folge 27 schon.
Wir rasen hier
auf die 100 zu, in atemberaubender Geschwindigkeit. Und die gute Nachricht ist, mit dieser Folge heute sind die Freizeitparks abgearbeitet, die ich im Sommer 2024 besucht habe. Die schlechte Nachricht, die Sommerferien 2025 stehen kurz vor der Tür. Und auch an Ostern werde ich einen Freizeitpark besuchen. Ihr kommt nicht davon. Aber keine Angst, wir reden zwischendurch auch über andere Dinge. Also bei Ende Geek, alles Geek, reden wir über alles, habe ich ja schon gesagt, was wir cool finden, Comics, Filme, Serien. Ganz egal, was das ist. Und es sind eben auch, vor allem was meine Wenigkeit betrifft, Freizeitparks. Und deswegen nehmen wir euch heute mit in Disneyland Paris. Aber bevor wir das tun, tun wir noch was anderes. Nicht wahr, lieber Alex?
Ja, wir werden natürlich heute mal wieder über unser Highlight sprechen. Letzte Folge war ja mit Gast, da wird das ja so ein bisschen ausgeklammert. Und ich möchte aber noch so ein Vorthema hier mal live besprechen. Wir hätten das vor dem Podcast und auch danach machen können, aber ich dachte mir, lass uns jetzt mal im Podcast sprechen. Und die Rede ist nämlich, wie sieht's denn aus bei dir, Kron? Hast oder willst du dir die Switch 2 vorbestellen, die ja ab 5.6.2025 rauskommen soll? Vorbestellung bei einigen läuft jetzt bei Nintendo in einigen Tagen. 8.4. glaube ich, ist der offizielle Start. Ja, neues Mario Kart Spiel, Mario Kart World wurde auch angekündigt. Wie sieht's da aus? Ist das ein heißes Thema bei dir gerade?
Ist das eine Scherzfrage? Also ich, natürlich werde ich mir die Switch 2 vorbestellen. Allein schon mit Launch-Titel Super Mario Kart World. Und nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich diese Sätze sage. Klingt es für mich wie ein wahr gewordener April-Scherz. Das soll ja angeblich ein Open World Mario Kart sein, wo ich dann so rumfahre. Ich bin ja, wenn ich nicht Mario Kart spiele, spiele ich gar nicht viele Spiele, die mit Autos und Fahrzeugen und so zu tun haben. Aber wenn ich nicht Mario Kart spiele, dann spiele ich mit meiner Frau immer dieses Forza, aber eben nicht die normale, sondern diese, wo das auch dann Open-World-Teile sind. Ne? Ich muss da immer aufpassen, ich bringe es immer namenstechnisch durcheinander. Heißen die dann Forza Horizon oder irgendwie so? Es gibt diesen Ableger der Forza-Reihe. Da gibt es auch schon 3-4 Teile. Ne? Ja, alle da draußen, die wedeln jetzt wie verrückt und denken, ah, wie kann er das nicht wissen? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und das spiele ich wahnsinnig gerne auf der Xbox. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da habe ich tatsächlich schon im Scherz mal gesagt, ne, sowas wäre der Hammer. Und jetzt klingt es so ein bisschen, als würde das werden. Es gab nämlich damals in einem der Forza-Teile auch schon so ein kostenpflichtiges Add-on, wo das dann alles aus Lego war, ne, wo du dann so eine Lego-Welt hattest. Mhm. Quasi, ja klar bietet sich das auch für so Family-Fun-Racing an. Also ein Open-World-Mario-Kart-Racer, das ist für mich ein absoluter System-Seller und ich hätte sie auch ohne gekauft. Ne? Klar kaufe ich die Switch 2. Ich habe ja immerhin, ich bin ja nicht vollkommen blind und willenlos, ich habe es immerhin geschafft, mir nicht die HD-Switch zu kaufen.
Ah ja, siehst du, da bist du sozusagen, da waren die technischen Kritiken jetzt auch nicht so übertrieben toll, oder? Kann man da mal festhalten, dass das jetzt unbedingt viel Besseres macht. Generell ist die Nintendo Switch 2 natürlich hardwaremäßig deutlich überlegen zur Switch, aber auch Nintendo sagt selber, dass es natürlich keine High-End-Konsole wie die PlayStation 5 sein wird, war ja Nintendo Switch eh noch nie, also da auch ganz entspannt habe. Ja, ich habe fast schon gedacht, dass deine Antwort so ausfällt, aber trotzdem muss man ja mal fragen. Ich bin mal gespannt.
Ich sag sogar noch was. Wir werden darüber bestimmt eine Folge machen.
Ja, ich vermute das ganz ehrlich. Ich muss mal festhalten, wir haben es ja schon angesprochen, eben Sommerurlaub steht vor der Tür und ähnliches. Ist die Priorisierung gerade erstmal, dass dafür bestimmte finanzielle Mittel da sind und Kontostand sagt gerade leider Nein zu Nintendo Switch 2. Und das geht wahrscheinlich auch eher in die Richtung, dass es dann für Mario Kart World ist so und dann kostet das Spiel mehr oder weniger natürlich mit Hardware 509 Euro. Wenn das so lange hält wie Mario Kart 8, muss man sagen, dann ist es natürlich auf die Jahre runtergerechnet gar nicht wahrscheinlich so ein schlechtes Investment. Aber ja, also für all diejenigen, die das vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben und trotzdem Nintendo Switch eigentlich mögen, schaut doch mal die Tage rein, bleibt ganz entspannt. Man kriegt die Konsole sicherlich, sieht jetzt nicht so aus wie bei der PlayStation 5 damals. Ne?
Wir fragen einfach, wir schreiben einfach. Ne? Hier ist der deutschlandweit bekannte und beliebte Podcast Ende Geek, Alles Geek. Wie sieht's aus, Nintendo? Wollt ihr uns nicht eine Switch 2, ein paar Spielchen, Exklusivtermin und ein Abendessen verschaffen? Und dann werden die mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit antworten, ja, na klar, wir wollten euch eh schon eine schicken. Ja, EGAG ist bei uns hier Synonym für gelungene Podcast-Unterhaltung.
Man kann nie wissen. Ich meine, wir haben ja bei Hunter und Friends damals ja auch, wir beide waren das, glaube ich, sogar, Kron, auch mal eine Folge gemacht mit einem Switch-Titel, so Brettspiel- oder Spielesammlung. Ne? Also ja, man weiß nie. Wir sind mal gespannt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und das war jetzt so ein bisschen das Vorgeplänke an der Stelle. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Highlight. Ich hoffe, du sagst jetzt nicht, du hast dir die Nintendo Switch vorbestellt.
Aber geht ja noch nicht. Geht ja erst ab 8.
Beim Mediamarkt und Saturn kannst du jetzt schon vorbestellen. Also
echt?
Giga empfiehlt sozusagen sogar, das eher zu machen als über Amazon oder Nintendo, weil die haben ja nur solche Invitational-Links und Saturn und Mediamarkt kannst du jetzt ab gestern, vorgestern, I don't know, jedenfalls jetzt
alles schon weg, ja, während wir hier reden. Schon wieder alles weg.
Das hätte ich vielleicht dann doch eher am Ende sagen müssen. Chrome muss jetzt kurz mal online.
Ja, ich habe es auch geschafft, eine PlayStation zu bekommen.
Das stimmt. Das ist eigentlich fast auch mal eine Folge wert, wie du damals die PlayStation 5 bekommen
hast. Tatsächlich. Das ist tatsächlich eine Folge wert. Ja. Heute soll es aber gar nicht um die Switch gehen und auch nicht um die PlayStation, sondern um ganz andere Dinge, nämlich um Disneyland Paris. Und bevor wir darüber reden, reden wir noch über unser Highlight. Was war denn dein Highlight der Woche, lieber Alex?
Das habe ich dich schon gefragt. Hast du
mich gerade schon gefragt?
Ja, du darfst.
Du kannst auch hier mit der Gegenfrage antworten.
Ja, genau. Ich möchte, dass du das jetzt als erstes sagst, dann sag ich wieder was, weil du wirst die Folge, glaube ich, wieder ein bisschen mehr reden und dann gibt es eine kurze Pause sozusagen in deinem Redefluss, kannst nochmal was trinken und dann loslegen.
Okay, ich war mal wieder in der liebsten aller meiner Städte.
Amsterdam.
Nicht in Berlin, ganz genau, sondern in Amsterdam, wo es nicht nur das beste Gras der Welt gibt, sondern auch die besten Cookies der Welt. Meine Familie, vor allem was meine Frau angeht, die war tatsächlich so ein bisschen Amsterdam müde geworden über die Jahre hinweg, bis wir jetzt vor ungefähr 2 Besuchen dort Van Stapele entdeckt haben. Und Van Stapele, das ist einer von diesen Läden, ne, wo quasi sich so eine Menschenschlange vorm Laden bildet. Ne? Da gibt's ja so ein paar.
Wie so diese so Pommesläden und so.
Ja, genau. In Amsterdam sind es oft Pommesläden oder irgendwas anderes. Ne? Mhm. Aber Van Stapele, da stellt euch in diese eine Schlange, da lohnt sich's. Da gibt es einfach die besten Cookies der Welt. Das Beste daran ist, ne, da gibt's nur einen Cookie. Also es ist nicht so, dass du da dann, na, ich nehme 3 davon und 2 davon, ne, sondern dieses Bäckereiunternehmen ist einfach damit groß geworden, dass sie einen Cookie verkaufen. Und das, finde ich, hat schon eine gewisse Lässigkeit. Ja, und deswegen, weil es in Amsterdam die besten Cookies, das beste Gras und jüngst eben auch noch die Gelegenheit, dort Geld beim Pokern auszugeben gab, habe ich mir das nicht nehmen lassen und bin dann mal wieder mit Kind und Kegel hingefahren. Ich mag die Stadt einfach. Man kann da, alles ist da so kompakt. Man muss fast kaum mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Man kann essen, shoppen, schlafen, pokern, alles in Fußreichweite. Ich bin einfach Amsterdam-Fan. Schon immer gewesen.
Klingt schön. Ich hoffe, es war auch nicht zu voll, als ihr da war. Das ist manchmal ein Thema, ja, mit Amsterdam, gerade so die Innenstadt. Es ist eigentlich auch eine schöne Überleitung dann gleich zu unserem Thema. Fühlt sich für die, die da leben, an, wenn da quasi Hochsaison ist für Touristen, als wenn die Innenstadt wie so Disneyland wäre, ne? Also lebt gefühlt kein normaler wohnender Mensch mehr, sondern nur noch Touristen bevölkern.
Also im Zentrum wohnt kein normaler Mensch bei Trostes. Ja, die Amsterdamer, die fahren meistens alle dann einfach mit dem Fahrrad mit der Arbeit morgens halt so eine halbe Stunde rein, ne? Mhm. Berliner bist ja auch eine halbe Stunde meistens unterwegs.
Ja.
Bist du bei der Arbeit bist, das geht schon. Aber du hast schon recht, da wohnt kaum jemand. Wirklich im Zentrum. Wir waren diesmal auch tatsächlich so eine eher unterhalb in Casino-Nähe. Das ist immer noch Zentrum genug, aber es ist halt nicht. Es sind halt nicht diese 50 Meter da vom Hauptbahnhof bis zu dem, bis zu Madame Tussauds. Da, ja, da drehst du schon auf Dauer durch. Aber wie gesagt, trotzdem, Amsterdam wäre auch mal eine Folge wert.
Das stimmt, ja, stimmt. Ja,
wir haben schon Städtefolge.
Ja, ja, ich würde sagen, ich würde dann auch Dänemark nochmal, also Kopenhagen dann in den Raum werfen bei Städtesachen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Cookie. Also wir halten fest, der war jetzt ohne Gras, also ist kein Edible, normaler
nein,
aber
nein.
Aber was, kannst du den nochmal ein bisschen mehr beschreiben? Also was ist das? Ist das ein heller Cookie mit Chocolate Chips oder
das
nicht?
Das war meine, wie gesagt, es ist jetzt nicht der Cookie, sondern speziell Amsterdam, ne, der Cookie, da können wir ohne meine Frau nicht drüber sprechen, die ist die absolute Expertin. Der Cookie ist der Grund, dass meine Frau wieder mit mir gerne und ohne, dass ich sie überreden muss und so oft ich möchte, nach Amsterdam fährt. Ne? Also ihr ist dieser Cookie quasi eine sechsstündige Flugfahrt wert. Ja. So muss ich nicht erzählen.
Ist eigentlich scheißegal, was da drin ist,
meinst du? Genau, es ist einfach der beste Cookie der Welt. Und den isst man so, wie er einem da serviert wird. Der hat schon so eine Füllung, wo ich gar nicht so Fan bin und meine Frau eigentlich auch nicht. Aber das ist einfach der perfekte Cookie. Ich kann es nicht anders sagen. Und das Krasseste ist, wenn du da in dieser Schlange stehst und kommst so langsam in den Eingangsbereich und dann riecht es aus dieser Bäckerei raus wie in einem kitschigen Kinderbuch. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass es so wirklich aus einer echten Bäckerei riechen kann, wie aus diesem Van-Stapele-Cookie-Laden. Und nein, ich bin nicht mit denen verwandt, verschwägert. Ne? Wir sind da wirklich zufällig reingestolpert und es ist ab jetzt, also schon zum dritten Mal in Folge, ist es fester Bestandteil unserer Amsterdam-Reisen. Einfach ganz
fantastisch. Sehr schön. Naja, Mensch, dann, keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal zu Cookies und Städtereisen. Mein Highlight, das ist wieder so ein bisschen so ein Vorgefühl. Denn jetzt, wo wir die Aufnahme machen, morgen nämlich ist Samstag und da gehe ich mit meiner Frau zum Dendemann-Konzert. Der ist nämlich gerade hier noch auf einer coolen Tour. Das Berlin-Konzert, das war schon im März, da hatte ich allerdings keine Zeit, war auch ausverkauft, war zu dem Zeitpunkt nicht in Berlin. Deswegen habe ich mich jetzt sehr gefreut, dass ich noch in Leipzig Karten bekommen habe und wir da auch bei Freunden unterkommen können. Also machen wir quasi einen kleinen Leipzig-Trip, fahren wir da mit der Bahn hin, dann aufs Konzert und Sonntag früh dann wieder zurück. Ja, Dendemann, Deutschrap, man kann wahrscheinlich schon sagen, Legende aus meinen Augen. Ich bin damals so in den 90er Jahren mit dem Duo 1-2, wo Dendemann mit DJ Rabauke quasi Musik gemacht hat, das erste Mal auf Dendemann gestoßen. Hätte er davor auch schon ein bisschen Musik und Sachen gemacht und dann sicherlich auch für den einen oder anderen bekannt beim Magazin, da hieß es ja, glaube ich, noch Neo, wie hieß es damals? Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann, da hat er quasi den Bandpart gemacht bei ZDF Neo mit seiner Band da. Freie Radikale war auch eigentlich immer cool. Und ich wollte schon immer mal den live sehen und habe das irgendwie nie geschafft. Und da freue ich mich sozusagen sehr. Hab mich vor ein, zwei Wochen auch schon ein bisschen Deutschrap-mäßig warm gemacht, weil ich beim Antifuchs-Konzert, also ich freue mich da auf jeden Fall sehr.
Davon hast du ja noch nichts erzählt beim Antifuchs-Konzert.
Ja,
du bist heimlich hingegangen.
Wusstest du nicht? Also nee, eigentlich war das kein Geheimnis.
Ich wusste von nichts.
Da war wiederum ganz ganz witzig, dass ich da eine aus meiner Grundschule, / Realschule dann getroffen habe, was irgendwie auch witzig war, weil ich ein, zwei Personen vor ihr stand und das war quasi so ein bisschen Mini-Klassentreffen, gefühlt vor, weiß nicht, 10, 12 Jahren das letzte Mal wirklich gesehen und gequatscht. Naja, wie auch immer, also ich hole meine Geek-Kutte wieder raus, mach die Hose vielleicht ein bisschen auf. Tiefer als sonst.
Wolltest du das sagen?
Mach die Hose auf und ein bisschen baggy, I don't know.
Verstehe.
Freunde von mir haben schon das Berlin-Konzert besucht, die meinen, er ist ein bisschen ruhiger, / natürlich auch älter geworden, also ich bin mal gespannt. wie es wird.
Genau dein Ding also.
Ja. Was soll ich sagen? Ja,
das, ja. Ich mag den Mann. Ich habe jetzt keins seiner Konzerte gesehen, aber ich mochte seinen Style immer, mochte seine Lieder immer, mochte auch seine Texte immer. Lieblingsmensch und so weiter. Schön,
ja.
Viel Spaß. Also ja, würde ich mitkommen, wenn ich da wäre, bin aber gar nicht da.
Ist okay.
Ist auch gar nicht in Berlin.
Hast du gesagt? Ist nicht in Berlin. In Hamburg, oder? Leipzig.
Leipzig, alles klar.
Genau, genau.
Ja, ganz viel Spaß euch und erzählt mal hinterher, wie es gewesen ist. Mhm. Ob es schon zu alt und zu ruhig ist oder ob alles was stimmt.
Ah ja, ich bin doch gespannt.
Zucker im Tank.
Genau. Werde berichten. Und wir wollen natürlich jetzt über Disneyland Paris berichten. Mit wir fiel natürlich Kron, weil dem Sommerurlaub letzten Jahres habe ich Disneyland Paris ausgelassen. Pia, meine Tochter, die war aber fleißig mit dabei. Ich bin in der Zeit, als ihr in Disneyland Paris warst, mit Jule, meiner Frau, nach Fontainebleau gefahren. Das ist nämlich auch ja gefühlt ähnlich weit entfernt wie Disneyland von Paris direkt. Es ist ein cooles Boulder-Klettergebiet. Aber ich war schon vor, ich weiß gar nicht, da war ich vielleicht 14, 15 Jahre, war ich mal als auf Trainingsfahrt mit dem Fußballverein bei Paris. Da haben wir so ein kleines Turnier gespielt. Und da haben wir dann auch quasi als Mannschaftsausflug Disneyland besucht. Das ist also schon... Ich war, glaube ich, 14, 15 Jahre alt. Das heißt, das ist dann irgendwie sowas, wahrscheinlich 95, 94, 96, irgendwie sowas in dem Dreh. Mhm.
Ja. Ja.
Nicht kann ich vielleicht die ein oder andere Anekdote von damals noch einstreuen?
Ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, wann mein erstes Mal im Disneyland war. Das übrigens ja am Anfang noch Euro Disney hieß, dann ja, aber irgendwann umbenannt wurde, weil der Name fürs europäische Publikum wohl überhaupt nicht attraktiv klang mit Euro. Und das klingt eher für Leute, die nicht hier gewohnt haben, klang das dann so, exotisch, aufregend. Aber deswegen haben sie das wohl einer der Gründe oder vielleicht auch der Hauptgrund, warum der Park dann umbenannt wurde in Disneyland Park Paris. Ich war tatsächlich auch mit der Schule zum ersten Mal da. Wir hatten so einen Frankreich-Austausch, ne, mit Paris. Ich hatte so einen Paris-Austauschschüler, der war mal eine Zeit lang dann bei mir, damals noch in Stuttgart, und ich dann eben auch bei ihm in Paris. Und ich weiß noch, dass von Anfang an, ne, für mich war Paris, seit ich diese Werbespots und das hat er erst 92 eröffnet, das Ding, ne? Also früher kann es ja eigentlich gar nicht gewesen sein. Also 92 diese Werbespots im Fernsehen liefen und ich einfach absolut heiß darauf war, da hinzukommen. Das war für mich, ich muss dahin. Und trotzdem sind wir gleichzeitig noch in einer Zeit, wo das irgendwie nicht ist wie heute, ne? Wo ich dann, bevor ich in den Park gehe, gucke ich mir da irgendwie im Internet, hier, was gibt's da alles genau, und schaut mir das so irgendwelche Videos an. Ne? Das Internet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr das heute kennt, ne, das gab es damals noch nicht. Da war man angewiesen auf TV-Spots, die im Frühstücksfernsehen kamen. Und da kam halt immer wieder Euro Disney. Und ich wollte da unbedingt hin, und irgendwann mit der Schulklasse war es das erste Mal soweit, aber halt, ne, noch so normal. Man ist halt im Rahmen einer Klasse da, niemand kauft ein Fastlane-Ticket, man hat überhaupt kein Geld dabei, ne? Man guckt eher neidisch. Ich weiß noch genau, dass der eine reiche Junge aus unserer Klasse, ne?
Ja, anders
kann ich das nicht. Das war definitiv nicht ich. Ja. Sich eben, und es hat damals schon so 100 Mark gefühlt gekostet, ne? Sich diesen Indianer-Jones-Hut gekauft hat.
Okay.
Die Geschichte wird später noch wichtig werden, aber das ist quasi mein erster Disneyland Parkbesuch, ist davon geprägt, dass der reiche Junge tatsächlich unverschämterweise so viel Geld von seinen Eltern mitbekommen hat, dass er sich einfach diesen Indie-Hut kaufen kann, obwohl der so unfassbar teuer war. Und damals war es noch der absolute Trend, dass du dir im Shop, also zumindest der Trend für, wenn du nicht jetzt viel Geld hattest, im Shop so ein leeres Mickey-Maus-Unterschriften-Heft gekauft hast. Und dann bist du zu all den verkleideten Darstellern und Darstellerinnen gelaufen, die du im Park getroffen hast. Und die haben dir dann eine Unterschrift in dein Unterschriftenbuch gegeben.
Als natürlich der Charakter, ne? Mickey Maus hat
Mickey. Charakter natürlich nicht, hallo, ich bin der, ne?
Ingo die Maus.
Ja, klar. Und das ist irgendwie, das war, ich wusste davon gar nicht, dass das the thing to do ist, ne, wenn man damals als kleiner Teenager im Park ist. Aber die Leute aus meiner Klasse, insbesondere die Mädchen, haben da keinen Hehl draus gemacht. Ne? Das ist das, weswegen wir hier sind. Ne? Wir rennen jetzt natürlich als allererstes in diesen Laden, kaufen uns so ein Unterschriften-Autogrammheft und rennen damit rum und sammeln Autogramme von Donald Duck, Mickey Mouse, Pluto und all den Leuten, die wir einfach nur finden. Und das sind wir noch im Lichtjahre von Frozen entfernt. Trotzdem, ne, da war Pluto und Minnie Mouse das Shit, den du treffen konntest. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Ich wollte ja auch, dass mich die Mädchen cool finden und Mickey Mouse cool findet und Donald Duck, ne, mein Seelenverwandter. Also habe ich mir da so ein Heftchen gekauft, sind überall rumgerannt, haben uns Autogramme geben lassen. Und ich hatte nicht mal einen Gesamtüberblick, ne? Ich bin einfach dann quasi wie ein Huhn der Gruppe hinterhergelaufen, habe halt auch mir Autogramme geben lassen und mich quasi aufklären lassen über Attraktionen, die es hier gibt, ne? Also ich wusste nichts von Big Thunder Mountain, bin die zum Glück gefahren, ne? Und wo dann der eine Coole aus der Klasse oder die eine Coole, die schon mal da war, sagt so, ja, pass auf, die Achterbahn führt unterm Wasser auf eine Insel und du so, oh mein Gott, wie krass ist das alles, ne? Und da bin ich aber noch der naive kleine Junge, ne, der da rumgeführt wird, wahrscheinlich nur ein Drittel vom Park sieht, keine Ahnung hat, aber einfach alles mit großen, staunenden Augen betrachtet.
Weißt du noch, wer damals die meisten Unterschriften gesammelt hat? Habt ihr das verglichen?
Ich hoffe, ich.
Ja, ich vermute fast
also,
nicht.
Also, ja. Ich glaube ich auch nicht, ne? Aber ich bin ja nur hinterher gedackelt.
Genau.
Was aber schon damals, ne, und was ja bis heute einfach das ist, was Disney da macht, ist, sie verkaufen schon einfach krassen Eskapismus. Ne? Sie sind tatsächlich bis heute, wenn wir in anderen Parkrezensionen oder Beschreibungen über Theming sprechen, dann ist Disney in meinen Augen ist da die ultimative Messlatte. Ne? Wer noch nie in einem Disney-Park gewesen ist und tatsächlich Fahrgeschäfte nur vom Rummel kennt und vielleicht noch nicht mal in einem Freizeitpark gewesen ist, der kann sich das tatsächlich nicht mal im Ansatz vorstellen, was die da tun, um auch ein ganz einfaches Karussell oder eine ganz einfache Zugfahrt eben zu thematisieren, zu kaschieren, ne, einzubetten in ein bestimmtes Setting. Da wird ein gigantischer Aufwand auch finanzieller Art betrieben, um bestimmte Attraktionen nach was Bestimmtem aussehen zu lassen, um den Wartebereich, weil man muss teilweise in Disneyland Park sehr lange warten, bis man an die Reihe kommt, um den Wartebereich angenehm zu gestalten und all diese Dinge und dieses Theming. Wenn man für sowas ein Auge hat und sowas interessant findet an Freizeitparks und eigentlich weniger an Thrills und sowas interessiert ist, sondern eher an Theming, dann muss man in einen Disneyland Park gehen. Natürlich gibt es auch sehr viele Shows, weswegen Leute in Disneyland Park gehen. Das ist so ein bisschen bei mir der blinde Fleck. Ich habe inzwischen auch schon einige Shows in Disneyland Parks gesehen und da sind auch schon einige coole dabei gewesen, zugegeben. Aber das ist für mich nie der Grund gewesen, sondern ich bin wirklich immer noch da der 12-jährige Junge, ne, der einfach beeindruckt ist von einer Fake-Insel, die komplett, ne, im Piratenlook mit einem Schiff und der Felsen sieht dann aus wie ein riesiger Totenkopf und ach, das ist alles so toll gemacht, ne, und diesen Blick des 12-jährigen, den habe ich mir, glaube ich, da bis heute behalten und den sollte man sich, glaube ich, auch behalten, wenn man durch so einen Disney-Park geht.
Ja, wir, ich weiß auch gar nicht, als wir da waren quasi mit der Mannschaft, muss man natürlich auch festhalten, wir waren irgendwie mehr oder weniger nur Jungs in der Fußballmannschaft natürlich, so in so einem besten Teenager-Alter, auch wahrscheinlich so ein bisschen Testosteron getrieben, waren auch noch so ein bisschen andere Zeiten und irgendwie kann ich mich viel daran erinnern, dass wir da irgendwie so ein bisschen rumgealbert haben im Park. Ich hatte irgendwie eine analoge Kamera dabei, also ja, mit analogen Film, aber hatte gar keinen Film in der Kamera. Und wir haben irgendwie alle möglichen Leute auch irgendwie, ich sag mal so Mädels in unserem Alter, die irgendwie auf Parkbänken waren und so, haben wir irgendwie fotografiert. Und also die fanden es anscheinend ganz witzig, wie witzig wir uns fanden irgendwie. Ebenfalls war das irgendwie ganz gut. Und dann dachten wir so, ja okay, jetzt tun wir so, als wenn wir die fotografieren. Das ist irgendwie, die finden es irgendwie auch ganz witzig, aber wir machen gar kein Foto, weil wir ja keinen Film haben. Das war auf jeden Fall auch noch die Zeit, wo man noch analoge Filme da auch an den Souvenirständen bekommen konnte. Und das Thema mit kein Geld haben war auch bei uns so ein Thema. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wer von uns das dann besorgt hat. Jedenfalls hatten wir dann einen 36er Analogfilm. Den haben wir nicht bezahlt, Schande über unser Haupt. Und dann haben wir da wirklich Fotos gemacht und die später auch entwickelt. Und vor einigen Jahren habe ich die sogar mal in einer Kiste hier auf dem Dachboden auch wiedergefunden. Also einfach so random Menschen, oft Mädchen in unserem Alter damals, irgendwie, die halt irgendwie nett, witzig irgendwie in die Kamera gucken, sind wir da quasi umhergezogen und haben irgendwie Leute fotografiert. Daran kann ich mich noch sehr dran erinnern, dass das ein Großteil unserer Experience war. Also wir haben da keine Unterschriften gesammelt, sondern
unschuldige Mädchen gestalkt.
Ja, na gut. Ja, ne? Weiß ich auch nicht. Ja,
jeder, was er so als.
Ja, wie gesagt, es waren noch andere.
War das noch ein legitimes Hobby, sagst du?
Ja, irgendwie vielleicht schon. Wir hatten das Gefühl, dass sie sich nicht belästigt gefühlt haben, aber hundertprozentig sicher möchte ich dazu. Kann ich da jetzt quasi auch nicht sein, aber sie sind nicht weggegangen, haben nicht zu sehr die Augen verdreht, aber vielleicht haben wir das auch nicht mitbekommen. Wie gesagt, Jungs in diesem Alter zu der Zeit.
Ja, das waren unsere allerersten Gehversuche im damals wahrscheinlich noch Euro-Disney betitelten Park. Jetzt heißt er Disneyland Paris. Er wurde am 12. April 1992 eröffnet, ist im Prinzip bei Paris, aber es ist eigentlich nicht Paris, sondern Marne-la-Vallée, bei Paris sozusagen. Es hat so im Schnitt, um mal Zahlen aus dem Jahr 2022 zu nennen, hatte Disneyland Park 9,9 Millionen Besucher. Und was viele auch immer ein bisschen durcheinander bringen oder Schwierigkeit haben, es ist direkt angrenzend an diesen Komplex noch ein zweiter Park, der Walt Disney Studios Park, der hat dann nur so 5,3 Millionen Besucher in so einem Jahr, also knapp die Hälfte von dem, die in den großen Park gehen. Ich sage und finde, und so viel Fazit schon mal vorab, wenn man da ist und es ist wirklich unwesentlicher Aufpreis, Leute, dann holt euch bitte den Ticket, um da in beide Parks gehen zu können und switcht da einmal rüber, selbst wenn ihr nur einen Tag habt. Mein Gott, dann lauft halt am Ende noch eine Stunde oder zwei durch den Studios Park. Ich würde sagen, plant da zwei Tage ein, ne? Man kann da teuer oder günstig irgendwo in der Nähe schon unterkommen. Es gibt natürlich tonnenweise Disneyland-Hotels, wie wir nachher auch noch kurz sehen werden. Aber bestimmt auch in Paris und so andere Möglichkeiten. Aber es lohnt sich schon, da zwei Tage hinzugehen. Es sind, wie gesagt, auch zwei Parks, die wirklich direkt nebeneinander sind. Man kann da innerhalb von einer Viertelstunde von einem Park in den anderen wechseln. Also nehmt es schon mit, wenn ihr da seid. Das Ganze hat eine Fläche von 22 Quadratkilometern, 51 Hektar hat allein Disneyland Park, dann nochmal 27 Hektar Walt Disney Studios Park und 15 Hektar Disney Village. Das ist so ein vorgelagerter Bereich, wo ihr ohne Eintrittskarte hin könnt. Da gibt es zahlreiche Restaurants, Geschäfte. Ne? Planet Hollywood hatte da lange seine Dependance und so weiter und so fort. Starbucks, Lego, ne? Da kann man halt auch in den großen Merch-Store gehen und sich Disney-Kram kaufen, ohne im Disneyland-Park zu sein. Es arbeiten ungefähr 14.500 Mitarbeiter in diesem Park aus über 100 verschiedenen Ländern der Welt. Es werden über 20 Sprachen in diesem Park gesprochen. Ne? Also die Internationalität, die man da auch eben unter den Gästen wahrnimmt, ne, das ist schon krass. Dieser Park ist auch zu jedem Tag des Jahres, der ist übrigens einer der wenigen Parks der Welt, vor allem in Europa, sag ich mal, einer der wenigen Parks in Europa, die ganzjährig geöffnet haben.
Kann man Winterferien machen.
Ja, wir waren da auch schon mal im tiefsten Winter und dachten, haha, na, jetzt aber. Aber nee.
Pustekuchen war auch
immer voll, ne? Und die Leute stellen sich auch im Winter bei Minustemperaturen über 2 Stunden an den Prinzessin-Pavillon an, damit sie dann ein Foto mit einer der Disney-Prinzessinnen machen können.
Die natürlich ja zur Jahreszeit eher wechselt, ne? Also da hat man wahrscheinlich dann eher die Chance, jetzt auf Frozen-Charaktere zu stoßen im Winter als im Sommer, vermutlich.
Jedenfalls, bei uns in der Familie hat der Disneyland Park auch einen besonderen Stellenwert, weil natürlich, ich habe ja schon gesagt, ne, ich bin da jetzt vorgeimpft. Ich kann quasi nichts dafür, ne, dass ich jetzt noch mehrmals zurückkehren muss, weil ich habe ja damals keinen Indie-Hut abbekommen. Das ist ja schon mal das erste große Problem. Also wird eines Tages dieser Masterplan recht spontan entsteht zwischen meiner Frau und mir der Plan, okay, come on. Es ist soweit, ne? Jetzt kann man es gerade bezahlen. die Kinder haben keine Ahnung, worum es überhaupt geht, ne? Und jetzt kommt, ist wahrscheinlich das Coolste, was wir, der coolste Trick, den wir je gegenüber unseren Kindern geschafft haben. Wir haben es nämlich geschafft, diese beiden Kinder zum Flughafen, ne, gesagt, wir machen im Winter, es war wirklich Januar, eine spontane Reise in eine Stadt. Und da denken die ja nicht an den Freizeitpark, weil es ist Winter. Ne? Also haben wir es wirklich hingekriegt. Die sind noch in dem Alter gewesen, ne, dass du so am Flughafen die mit Gesprächen so einlullen und ablenken kannst.
Dass sie nicht,
ne,
gesehen haben, wo es hingeht eigentlich.
Die Mama, ne, alle Tickets verwaltet und die selber nicht mal aufs Ticket gucken. Ne? Die saßen erstens wirklich in diesem Flugzeug, ohne zu wissen, dass sie nach Paris fliegen. Und dann wurde es noch viel besser. Sie waren auch noch jung genug, um selbst als sie dann in Paris gelandet waren, nicht wussten, warum das jetzt ein Grund sei, sich darüber zu freuen. Ne? Ja, okay, ja, toll. Gehen wir halt wieder in so eine Stadt, laufen.
Schön den Eiffelturm angucken.
Ja. Am Ende noch, genau, ja, super, ja, wird, ja, natürlich hätten sie sich da auch gefreut, aber dann kommt der Bus, der uns vom Flughafen abholt, ne? Und es ist halt so das Disney Magic Shuttle. Und dann hat so langsam, ne, da konntest du ihn wirklich beim Klick machen, zugucken, die Augen werden groß und what the hell, wir fahren nach Disneyland. Und das war schon geil, ne? Das war wirklich viel Aufwand und Geld wert allein um. Wir waren noch nicht mal da. Es kommt nur der Bus und ihnen wird klar, was das hier für eine Reise ist. Und das war schon fantastisch. Und dann waren wir halt mitten im Januar in Disneyland und es war schon geil. Aber es war tatsächlich der Tag, wo nach 14 Jahren gefühlt es wirklich einen krassen Schneeeinbruch in ganz Europa gab. Wir waren froh, dass überhaupt das Flugzeug geflogen ist. Kein Witz, ne? Ich dachte, es kann nicht wahr sein. Und dann kommen wir da an und es war wirklich wie im Märchen. Der komplette Park ist halt unter Schnee. Für alle Mitarbeiter der Todesstress, ne? Ja. Aber sie verkaufen da halt eine Illusion, ne? Deswegen wird da Schnee geschippt und die Bahnen beheizt, dass irgendwas fahren kann, ne? Und die Leute laufen glücklich und frieren durch diese wunderschöne Schloss, ne? Im Schnee, Halleluja. Es war schon mega krass. Aber natürlich ich mit der App auf die Achterbahn, ne? Closed, closed. Ich so, oh, fuck, 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 ne? Ich dachte, das kann die ganzen zwei Tage ja nichts werden. Finde mich innerlich damit ab, bis dann am letzten Tag, 15 Minuten vor Parkschluss, plötzlich die Indiana Jones Achterbahn wieder aufmacht. Ich Luke an der Hand nehme, wir quer durch den ganzen Park rennen.
Der letzte Tag des Tages.
Zu klein, ja. Fahren zu dürfen. Und dann haben wir tatsächlich auch noch im Winter, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ne, diesen Indiana Jones Tempel Achterbahn, das ist ja eine komplette Outdoor Achterbahn, kurzzeitig in Betrieb genommen. Also es kostet alles ein scheiß Geld da, die Übernachtungen sind teuer, jedes Getränk und jeder Hotdog hat unverschämte Preise, man kommt an den Merch Stores nicht vorbei, weil sie an jeder Ecke wie Pilze aus dem Boden schießen, aber Disney gibt im Gegenzug schon auch Vollgas, dass diese Seifenblase bei dir aufrechterhalten wird. Ne? Wenn du da eben, es ist halt alles auch wirklich mit Liebe zum Detail gemacht, bis ins Letzte.
Weißt du noch, was du dir alles für Merch-Sachen geholt hast über die Jahre? Ist es denn der Hut irgendwann geworden?
Richtig, danke für den Reminder. Hä? Es war natürlich... Obwohl es an jeder Ecke Merch-Shops gibt, ist auch so ein bisschen, es gibt nicht in jedem Merch-Shop alles, ne? Damit du natürlich auch in weitere Merch-Shops gehst und nicht sagen kannst, ja, das habe ich schon alles gesehen. Und so war die Suche nach dem Indiana Jones Hut mein eigenes Abenteuer über die zwei Tage. Das aber tatsächlich auch das glücklich geendet hat, weil es dann am Ende eben, ne, in der Nähe der Indiana Jones Achterbahn, hätte ich auch früher drauf kommen können, da gab es dann den Hut. Aber die Achterbahn, die Indiebahn, hatte halt keinen eigenen Merch-Shop. Deswegen war das schon auch ein bisschen tricky. Aber ich wollte jetzt eh, ne, dass wir das mal so ein bisschen aufzuchen. Gehen wir einfach zuerst mal in den Disneyland Park, von dem wir jetzt auch so hauptsächlich gesprochen hatten. Der ist natürlich auch der ältere und der teilt sich hauptsächlich in vier Gebiete. Das ist einmal die Main Street, USA, Frontierland, Adventureland und Discoveryland. Und die Main Street USA, da gibt's gar nicht so richtig viele Attraktionen. Ne? Das ist mehr so dieser Bereich, den ihr aber auch alle schon gesehen habt, ne? Weil das ist halt diese Hauptstraße,
wo die Paraden dann auch stattfinden.
Genau, wo die Parade stattfindet. wo man aufs Schloss zuläuft, ne, wo die alte Dampflok, die rund um den Park fährt, ihren Bahnhof hat, die Disneyland Railroad. Das ist es, ne? Da kann man dann schon anfangen, sein Geld auszugeben. Da gibt's natürlich auch Essensstände und Merchbude neben Merchbude in unterschiedlichster Aufmachung, aber alles natürlich wundervoll gestaltet. Aber hier gibt's natürlich nichts Wildes zu fahren. Überhaupt an der Stelle sei mal gesagt, wir nennen hier bei Ende Geek, alles Geek, unsere Parkausflüge ja immer Geeks auf Adrenalin. Und dann kommt der Name vom Park, ne? Und das werden wir auch bei der Folge mit Sicherheit so beibehalten haben. Aber, ein ganz großes Aber.
Adrenalin ist hier.
Ja, genau. Ja. Das ist nicht was. Also natürlich gibt's da Achterbahnen, über die wird auch noch zu sprechen sein und Karussells, die sich ein bisschen wilder drehen. Aber wenn ihr Adrenalin-Junkies und Thrill-Seeker seid, die eure Top 100 der weltweit besten Achterbahn-Bucketlist abarbeiten wollen und in so einem Fahrtwasser nur unterwegs seid und ein Furz auf Disney-Merchandise, auf die ganzen Franchises und Theming und so weiter gibt, dann habt ihr tatsächlich in dem Disneyland Park wirklich gar nichts verloren. Ihr findet hier in Disneyland Park Paris keinen einzigen Top 100 Coaster und auch nichts anderes, was in so einer Thrill-Ride-Liste von irgendeiner Relevanz wäre. Hier geht's wirklich darum, dass man Bock hat, eine Star Wars Achterbahn oder eine Indiana Jones Achterbahn zu fahren, weil die Fahrt selber leider in den meisten Fällen was Achterbahn angeht, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Ich rede hier nicht von Themenfahrten und anderen Dingen, wo Disney einfach krass raushaut, sondern Achterbahnfahrtstrecke selber ist wirklich gerade hier in Disneyland Park Paris in keinem Fall der Rede wert. Aber egal, lassen wir uns dafür nicht den Spaß verderben und machen weiter. Wir gehen jetzt nach Frontierland. Lass uns als nächstes mal hier Adventureland machen. Frontierland, da gibt's eigentlich, ist halt alles so Wilden Westen mäßig, ne, eine Goldgräberstadt.
Das ist der Magic, wie ist es, der Magic Mountain? Nee, der.
Da ist natürlich Big Thunder Mountain.
Big Thunder Mountain, ja, genau.
Berühmte Achterbahn, die auch keine wilde Fahrt macht, die aber trotzdem zu jedem Disneyland-Park-Besuch dazugehört. Die gibt's ja in verschiedenen Disney-Parks und ist einfach eine ganz berühmte Bahn. Das ist die Bahn, die ich vorhin meinte mit, ne, die fängt in so einem Bahnhof an und fährt dann unterm Wasser auf so eine Insel durch, wo sie einen Teil der Strecke hat, und fährt dann unter Wasser wieder zurück in den Bahnhof. Man bekommt davon gar nichts mit, ne? Aber das ist einfach geil gemacht. Das ist eine lange Fahrtstrecke. Da wird währenddessen auch Sachen wie eine Geschichte fast erzählt. Du fährst da in den Stollen rein, der dann explodiert und dann, ne? Also das ist auch mehr der Grund, warum man sowas fährt, ne? Das ist wie die meisten Mine Trains übrigens. Die sind ja nie richtig wilde Achterbahnen, sondern es sind halt gemütliche Familienachterbahnen. Ne? Für Kinder ist ein wilder Ritt, für Erwachsene totally okay, für niemanden zu schnell. Du kannst da schon ab 1 Meter, glaube ich, rein, ne, wenn du mit Erwachsenen dabei hast. Aber das ist natürlich eine der berühmten Postkarten-Rides, ne? Das Big Thunder Mountain, dessen gehört zu jedem Disney-Besuch dazu. Es hat ja sogar ein Brettspiel, gibt's übrigens zu Big Thunder Mountain. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Und auch in Frontierland ist natürlich Phantom Manor. Das ist eine Geisterbahn eben in so einem Spukhaus. Ne? Man läuft da ein Stück und fährt dann aber auch. Und das ist bis heute so, finde ich, eine der besten Geisterbahnen, die ich kenne. Auch da aber wieder dazu gesagt, nicht was den Scare-Faktor angeht.
Also, ja, das stimmt.
Ich kann die auch alleine als Kind fahren, kein Problem. Ja. Es ist jetzt keine Bahn, die mir Angst macht, sondern eher eine, die halt auch so gut...
Nett atmosphärisch.
Ja, genau, die verschiedenste Bereiche und auch technisch einiges abliefert. Ne, das macht einfach Spaß, sich das alles anzugucken. Und beim ersten Mal passiert da so viel, dass du gar nicht alle Details sehen kannst. Und allein deswegen, also wir fahren die immer mehrmals und echt, also richtig cool, aber auch da nicht falsch verstehen, es ist keine Geisterbahn, die einem wirklich Angst einjagt.
Ja, da muss ich nochmal reingrätschen. Daran kann ich mich auch erinnern, als wir da waren mit der Mannschaft und sicherlich vor den Jahren auch noch ein Ticken spezieller oder interessanter, weil natürlich viele Techniken da auch dann sicherlich neuer waren und die man noch nicht aus anderen Sachen konnte. Und wir konnten es uns dann aber auch wieder nicht nehmen lassen, den Scare-Faktor dann nochmal ein bisschen höher zu schrauben, weil man ist dann, als man rausgegangen ist aus der Geisterbahn, ist man durch so, ja, so ein bisschen Tunnel, grottenähnliche Struktur nach draußen gegangen und ist dann halt von's Dunkle ins Helle gelaufen. Und das ist ja dann eh so ein Thema, da müssen sich so die Augen ein bisschen dran gewöhnen. Und wir haben uns dann quasi kurz vor dem Ausgang in irgendeiner Nische, quasi so einer gesteinsnachgebildeten Strukturnische versteckt und sind dann alle 1-2 Minuten aus dieser Nische gesprungen, wo eigentlich alle schon dachten, die vielleicht dachten, dass es gruselig und Scare-Faktor ist. Ja, okay, jetzt ist die Fahrt vorbei. Gab es auf jeden Fall an diesem einen Tag, wo wir da waren, für, weiß ich nicht, ein paar Minuten dann nochmal ein extra Erschrecker hinten raus. Ja, muss man sich auch so ein bisschen...
Ja, aber es war wahrscheinlich dann aber der größte Erschrecker, den sie hatten. Ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja.
Also ich kenne ja, so Leute, viel dazu, die das langweilig finden, eben weil sie sich nicht erschrecken. Ne? Aber für mich ist das, keine Ahnung, eigentlich müsste man da, es ist mehr eine Themenfahrt.
Zugegeben. Ja, genau. Es ist eine Themenfahrt so mit Gruselatmosphäre. Ne?
Ja, genau. Dann kann man außerdem sich da noch, wenn man Bock hat, richtig, richtig, richtig lange anstellen, um es dann mit so einem Dampfschiff in New Orleans-Ära so auch einmal um diese Insel zu schippern, auf der die Achterbahn fährt. Aber das hat einfach eine furchtbar schlechte Kapazität. Und wenn ihr da nicht zufällig einen super günstigen Slot erwischt, tut's nicht. Es werden echt sehr wenig Leute auf dieses Boot gelassen und es gibt nur eins davon und dann fährt das einfach, dauert 10 Minuten, bis das wieder ankommt.
Tja, und dann darf man nicht mal wahrscheinlich Cocktails mitnehmen aufs
den Dampfer. Nee, natürlich nicht. Das ist der Europa-Park Special Ride. Ja. Wir gehen einfach weiter ins Adventureland, weil da gibt's, wie ich schon gesagt habe, Indiana Jones et le Temple du Péril. Das ist eine Achterbahnfahrt, die so aussieht wie so eine Minenachterbahn auch, ne, wie so ein Mine Train, aber es ist tatsächlich eine Achterbahn, weil sie macht auch ein Looping. Also das ist, hört sich jetzt aufregender an, als es ist. Die Bahn ist auch, was der Ride angeht, wirklich ein Albtraum. Ne? Es ist alt, es ruckelt. Es ist halt geil gethemed, ne? Es sieht aus wie der Tempel des Todes. Der Anstehbereich, alles ist halt Tempel des Todes Ding. Deswegen, ich nehme das immer mit, obwohl ich schon weiß, dass der Ride nicht gut ist, weil ich will das halt einmal gefahren sein. Ne? Aber es ist halt wirklich eher so eine altmodische, ruckelnde, unangenehm zu fahrende Achterbahn, die wirklich nur dadurch besticht, dass sie halt einen Indianer-Jones-Theme hat. Kann es leider nicht anders sagen. Viel cooler hingegen ist Pirates of the Caribbean, ne? Ein Ride, den wir alle kennen. Ja. Er hat überhaupt war der erste Ride, den Disney verfilmt hat, ne? Fluch der Karibik. Jack Sparrow ist aus diesem Ride entstanden. Und inzwischen haben sie ja noch einige andere Attraktionen verfilmt. Und ja, das ist halt, wie gesagt, diese Piratenbootsfahrt, ne? Die ihr lustigerweise indirekt auch im Europapark erleben könnt. Weil die 20 Jahre später, also Pirates of the Caribbean ist schon 1968 der Ride eröffnet worden. Und 20 Jahre später gab es dann quasi diesen Klon im Europapark, der aber inzwischen längst auch eine eigene Identität natürlich bekommen hat und sich wirklich lohnt und in der aktuellen Inkarnation sogar cooler ist als der Pirates of the Caribbean Ride auf Disneyland Park, weil die Bahn ja abgebrannt ist und mit viel Geld neu gebaut werden musste und deswegen aktuell einfach auf einem sehr hohen, modernen, technischen Stand ist. Aber man gibt trotzdem immer noch Parallelen. Ne? Also gerade im alten Batavia Ride und im Pirates of the Caribbean, wenn man beide kennt, war es schon richtig charmant. Also manche Bilder sind wirklich 1:1 gewesen. Das war schon witzig. Und dann ist das ganze Adventureland, ne, das ist halt das, was ich auch vorhin schon erwähnt habe, mit dieser Insel, Totenkopffelsen, Bergaleone, Piratenstyle. Da ist auch die Cabane de Robinson, also das Baumhaus der Familie Robinson, das hier wirklich als begehbares Baumhaus nachgebaut wurde. Das ist jetzt kein eigentlicher Ride, sondern ein Walking Attraction, wo du halt selber durchlaufen musst, aber eine der absolut cooleren. Lohnt sich auch, wie ich finde. Und dann kannst du halt diese ganze Adventure Isle noch über so Entdeckungspfade und Hängebrücken und sowas erkunden. Einfach cool gemacht. Wenn das Wetter gut ist.
Wenn's schon sehr ist.
Das und dann gibt's halt noch Fantasyland, ne? Das wird dann, das sind eher so, würde ich sagen, die, wenn man so will, die Attraktionen, die auch für wirklich kleinere Kinder geeignet sind, aber auch die Attraktionen, die sich eher an die klassischen Disney-Sachen angelehnt sind. Ne? Hier gibt's Peter Pan's Flight, hier gibt's Le Voyage de Pinocchio. Hier gibt's das Teetassenkarussell vom Mad Hatter aus Alice im Wunderland und übrigens überhaupt das Labyrinth aus Alice im Wunderland und Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und das sind größtenteils teilweise Karussells, teilweise aber auch einfach Themenfahrten, die man auch schon mit kleinsten Kindern fahren kann. Wirklich hervorheben würde ich gern Peter Pan's Flight. Eine unserer liebsten Themenfahrten, auch für absolut kleine Kinder geeignet. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, man steigt in so ein fliegendes Boot und fliegt mit dem halt in die Peter Pan Welt. Ich finde es einfach super schön gemacht. Vor allem dieser erste Raum, der erste richtige Raum, wo man dann nachts aus der Vogelperspektive über das beleuchtete London hinwegfliegt. Ah, das ist schon, weiß nicht, schon echt cool.
Ja, ich war ja auch schon einmal, auch in jungen Jahren, in Disney World gewesen, sozusagen. Da gibt's natürlich auch ein paar Attraktionen.
Da machen wir später mal noch eine Folge.
Da können wir später eine Folge machen, ja. Meinst du? Weil wenn du da warst.
Ja, auf jeden Fall, dann hallo. aber du darfst natürlich gerne deine Disneyland World Eindrücke, aber das wird mich nicht davon abhalten.
Nein,
das
ist auch nicht. Ich kann mich da noch extrem an eine Attraktion erkennen. Das ist so ein Theater-Ding gewesen, also so eine Indoor-Attraktion. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich habe da gerade mal ganz kurz nur gegoogelt, aber ich weiß nicht, ob die immer noch da ist. Kann sein, dass es die nicht mehr gibt. Die hieß Alien Encounter oder heißt Alien Encounter. Und da saßt du quasi im Theater so ein bisschen im Kreis rund gesetzt und in der Mitte war so eine Säule, so wirklich große, wie so eine Art Plexiglaskammer. Ne? Und da drin ist dann auf einmal ein Alien gewesen. Also irgendwie so die Story, ja, wir öffnen irgendwie ein Portal oder haben irgendwas eingefangen und wie das dann immer so ist, naja, hier, das ist alles total sicher und das hält alles aus, macht euch keine Sorgen, na, denn ist da so ein Wurm-spinnenartiges Wesen irgendwie drin, schlägt natürlich gegen diese Plexiglas-Vorrichtungen und Sachen. Und dann auf einmal, wie sollte es anders sein, bricht da alles zusammen, das Viech bricht aus, du siehst, es wird irgendwie dunkel, blitzt rum, du siehst nur, dass das Ding aufgebrochen ist, es ist kein Alien mehr drinne. Und da haben die zu den Zeiten damals schon die miesen Dinge gemacht, die für mich auf jeden Fall total neu waren und für viele da auch, dass sie dir denn so heiße Luft in den Nacken geblasen haben, dass du dachtest, hinter dir steht es, mit Geräuschen denn auch so Sachen ins Gesicht gespritzt haben. Und da sind dann auch ein, zwei Leute in diesem Theater umhergelaufen, die haben wie so eine Latex-Krallenhand gehabt und haben immer mal Leuten auf die Schulter diese alienartige Hand gelegt. Also so viel zum Thema Scare-Faktor. Das war nicht ohne sozusagen, ja.
Genau. Ja, da ist das hier alles eher ein bisschen harmloser, was wir jetzt hier in gerade in Fantasyland von Disney erleben. Nicht vergessen dürfen wir natürlich It's a Small World, was ja viele kennen, ne, mit dem Song, der da im endlosen Dauerloop gespielt wird.
Das sollte, glaube ich, auch nur temporär sein, irgendwie, glaube ich mal, zu der Zeit, wo das eröffnet wurde und ist dann so gut angekommen.
Der Song hat jetzt oder soll jetzt, glaube ich, auch eine geupdatete Version bekommen, habe ich gehört. Aber was da genau gemacht wurde und gemacht wird, das muss ich selber nochmal überprüfen. Wir gehen einfach mal weiter ins Discovery Land. Das schließt das Ganze nämlich jetzt ab, zumindest was den Disneyland Park angeht. Und das ist ja so ursprünglich angelehnt eigentlich an diese großen europäischen visionären Science-Fiction-Autoren, ne, wie Jules Verne oder Wells. Das ist aber über die Jahre hinweg jetzt verschwunden. Einige Leute trauern da zu Recht bestimmt dem immer noch hinterher, ne? Dass sich da jetzt natürlich auch diese Franchises wie Buzz Lightyear und Star Wars halt so drüber gestülpt haben, was dann teilweise auch so ein bisschen zu so Mischsachen führt.
Nicht,
ne?
Ganz so gepasst, meinst du?
Ja, also gerade das Star Wars Hyperspace Mountain, das war halt eigentlich mal so eine Jules Verne thematisierte, ne, fast schon so nostalgischen Steampunk-Look-Achterbahn. Und manche Sachen scheint man da auch so zurecht, ne, so schön zu finden, dass man die nicht abreißen will. Aber man hat halt so ein Star Wars-Theme drüber gemacht. Ne? Also der Anstehbereich hat tatsächlich, man läuft da immer noch an so Jules Verne-Sachen vorbei, aber dann kommt halt Star Wars, ne? Und die Fahrt selber ist auch Star Wars und ist leider wieder eine dieser Achterbahnen, die Fahrt selber ist nicht geil. Trotzdem macht die mir Spaß, weil die halt, ne, das ist ja eine so eine, die dann Indoor fährt und sie haben jetzt halt einfach so Lasereffekte und den Star Wars Sound und, ne, und so Lightspeed Lichteffekte und so Zeug in die Bahn gesetzt, so dass das halt so ein bisschen, obwohl es eben nicht VR ist und gar nichts davon hat, ne, halt so ein bisschen einfach aufgepimpt wurde durch so audiovisuelle Effekte. Und dadurch macht die schon Spaß, wenn man Star Wars Fan ist, weil man halt wirklich so ein bisschen, yeah, Lichtgeschwindigkeit, cool und so. Also gerade für junge Star Wars Fans und die noch nicht so viele Achterbahnen kennen, der Hammer. Aber es ist halt auch, ne, es ist ein wildes Geruckel. Es hat einfach nichts mit einem modernen Coaster oder Hypercoaster oder sowas zu tun. Es wäre fantastisch, wenn es sowas mal hier bei Disney geben würde. Aber ich verstehe auf der anderen Seite auch das Konzept.
Sie nicht, oder?
Ja, natürlich. Sie das, nicht, ne? Also ab einer gewissen Mindestgröße, ne, kannst du all diese Family Coaster hier mitfahren. Es gibt im Disney Park keinen Coaster, wo du dein Gepäck in ein Schließfach einschließen musst, ne? Was diese modernen Hypercoaster alle haben. Ein komplexes Boarding System, auch eine echt hohe Mindestgröße, teilweise 1,40 Meter, damit du fahren kannst. Das ist nicht die Konzeption von dem Disney Park. Das heißt, es sind immer Family Coaster und sie sind tatsächlich, das ist mir jetzt beim letzten Besuch erst aufgefallen, alle Coaster-Arten, wo du sogar deinen Rucksack zwischen die Beine klemmen kannst, ne? Und das gilt sogar für die Looping-Achterbahn, Tempel des Todes, ne? Weil ein klassischer Looping ist ja wie die Milchflasche, die du drehst. Genau.
Du wirst,
ne?
Ja, in deinen Sitz raus gedrückt und hast jetzt keine
rausfallen,
ja, positiven
bei Korkenziehern und Schrauben und all diese Sachen. Und deswegen gibt es diese Bewegungen in Disney-Achterbahnen halt bislang nicht. Und ich vermute, da gibt es halt eine Parallele. Ne? Es kann die jeder fahren und dein Rucksack kann nicht rausfliegen. Du musst da nichts. Es ist einfach so ein bisschen easy use. Ne? Ja, trotzdem.
Hast du das Gefühl, du würdest da rauswachsen? Nehmen wir mal an, die Kinder sind dann alt genug, kommen nicht mehr mit. Also würdest du dann trotzdem noch nach Disneyland fahren? Nehmen wir mal an, in, keine Ahnung, 15 Jahren oder saß?
Ja.
Das hatte seine Zeit, war ganz cool, ist so für Family und Sachen.
Ich weiß total, was du meinst, ja. Und es wird viele Familien geben, da ist es genau so, ne? Also die gehen wegen ihren Kindern dahin und möchten eigentlich lieber woanders sein. Bei mir ist es nicht, ne? Es ist jetzt fast schon die Zeit erreicht, wo ich vielleicht zusammen mit meiner Tochter dann das große Kind da bin, ne? Und schon der Luke ist schon viel abgebrüht.
Du freust dich also auf Enkelkinder dann und dann kannst du mit denen auch wieder nach Disneyland.
Ja, ich werde aber auf jeden Fall auch mit meiner Frau eins von diesen, ne, die sieht man ja auch immer wieder in Disneyland Parks, ne? Diese älteren, da guck mal, der Omi und Opi da vorne, ne? Ohne Kinder, ne? So kann ich auch sehr gut sein, weil ich mag das einfach immer noch total. Ich bin ja auch von den Franchises, ne, Donald Duck und all das Zeug. Sie haben ja auch kapiert, dass man nicht nichts tun kann, weil Disneyland Paris hat wirklich sehr lange sehr wenig Neuerungen gehabt und man konnte über Jahre hinweg, auch jetzt noch, sind viele Rides wirklich identisch, wo andere Parks sich in so einer Zeit fast komplett neu erfinden, ne? Wenn hier mal was ist, dann kann das auch teilweise sehr lange da sein, gefühlt. Da habe ich manche Dinge da jetzt schon ewig gesehen, aber es wächst und es haben sich Dinge getan. Und es gilt vor allem für das benachbarte Walt Disney Studio, wo wir jetzt auch noch kurz vorbeischauen, der Walt Disney Studio Park. Der ist kleiner, da werdet ihr weniger Zeit brauchen. Nichtsdestotrotz hat der eigentlich auch so ein paar Studiobereiche, auch wenn ich sagen muss, dass die jetzt schwieriger voneinander zu unterscheiden sind, so um durchgehen, als im anderen Park, ne, wo man jetzt schon merkt, oh, hier bin ich im Wilden Westen, oh, jetzt fängt der neue Bereich an. Das geht so ein bisschen fließend und manchmal kaum wahrnehmbar im Studios-Park, ne, da ist man eben noch im Toon-Studio, da gibt's halt eher dann so Mickey-Animationszeug, auch Shows, da gibt's jetzt keinen Ride, da gibt's noch so einen fliegenden Teppich-Karussell, aber mehr gibt's da auch nicht. Da gibt's die World of Pixar. Da möchte ich vor allem Crush Coaster hervorheben. Das ist nämlich eine der ersten Achterbahnen, die meine Tochter damals mit großer Begeisterung gefahren ist. Das ist ein Family Spinning Coaster, halt von Maurer und Söhne. Hat natürlich, ist der thematisch gestaltet, angelehnt an den Film Findet Nemo, ist ja klar. Dadurch ist halt auch das, der Anstehbereich, das Theming, ne? Wir fahren natürlich selber in einer Schildkröte, also thematisch, ne? Machen wir da im Film bis auch diese Stelle, wo die sich da an Crush festhalten und durch den ostasiatischen Strom oder wie es heißt, wo das plötzlich so ein wilder Ritt wird, durch die Wasserwirbel, ne? Diesen Moment fühlen wir ja so ein bisschen nach. Und dann gibt's da auch aber auch noch Ratatouille, auch ein Dark Ride, wo man eine Brille, nee, ich glaube, braucht man eine Brille oder nicht? Auf jeden Fall ist es einer dieser, ne, mit vielen Leinwänden arbeitenden Ride, wo so ein interaktives Gefühl hergestellt wird. Das ist wirklich fantastisch gemacht, ne? Du bist quasi aus Rattenperspektive in einer Küche, wirst da entdeckt, vertrieben, rennst unter den Herd und dann wird zum Beispiel auch über deinem Kopf kurz warm, ne? Also es ist wirklich so ein interaktiv mit allen Mitteln, modernster Technik. Die gibt's seit 2014. Also der ist wirklich toll. Wenn man ein bisschen Motion Sickness hat, wie meine Frau, dann wird ihr da auch regelmäßig schlecht.
Kann ich mitfühlen, ja.
Aber sie findet den Ride so gut, dass sie ihn trotzdem immer wieder mitfährt und halt guckt, ne? Ab und zu mal blinzelt und dann halt die Augen wieder zumachen. Weil das ist der Schlüssel, wenn ihr in so einem Ride sitzt, wenn euch wird schlecht, macht die Augen zu, ihr werdet überrascht sein, wie wenig das eigentliche Fahrgeschäft macht und wie viel die visuelle Simulation.
Ja, es rüttelt mal ein bisschen, geht mal ein bisschen hoch runter. Na, du fällst ja da oft nicht wirklich tief. Das ist alles mit Hydraulik und Sachen, aber die Leinwand gaukelt dir das vor und so, ja.
Das heißt, im Zweifel einfach Augen zu machen. Dann gibt's da noch das Toy Story Playland. Das sind aber auch tatsächlich die Attraktionen nicht der Rede wert. Es gibt zwar eine Achterbahn, den RC Racer mit einer wahnsinnig langen Wartezeit, weil das so eine Shuttle-Achterbahn ist von Intamin, ne, bei der man in einer Halfpipe so hin und her fährt. Also mein Herz, der Achterbahntyp bedingt ja schon, dass es immer nur einen Wagen geben kann, ne, weil die Fahrzeit ist einfach nur in einer Halfpipe hin und her fahren und dann ist es halt auch gar nicht so geil, dass sich das lange Anstehen lohnt. Also auch da, wenn ihr zufällig eine kurze Schlange erlebt, huscht kurz rein, aber stellt euch da auf keinen Fall eine Stunde oder länger an, das lohnt sich einfach nicht. Es gibt da noch so einen Parachute-Drop, ein wirklich, wirklich sehr, sehr harmloser. Also Freefall Tower kann man das gar nicht nennen. Ne? Man steigt in so einen Militär-Para-Fallschirm-Sitz ein und droppt so ein bisschen schneller als in
Das soll Fallschirmspringen simulieren, oder?
Es ist ein Fallschirmsprung-Fahrgeschäft.
Ah, okay. Wir haben gar nicht Tower of Terror erwähnt, oder? Der ist doch
der
auch
kommt tatsächlich jetzt auch
in Studios
Park. Park.
Okay.
Es kommt nämlich hier Production Courtyard, ist quasi der Themenschwerpunkt. Da kommt alles eben, geht's thematisch sehr frei um die Produktionsaspekte von Hollywood-Filmen und den Hollywood-Mythos einschließlich Filmlegenden. Und da gibt's halt den Hollywood-Bar mit Foodtrucks, da gibt's eine Stitch-Live-Show, das Studio-Theater und, du hast ja gerade schon gesagt, die eine Attraktion, weswegen ihr unbedingt in den Walt Disney Studios Park müsst. Weil tatsächlich, wenn ich alle Attraktionen zusammenwerfen würde aus beiden Parks, wäre es immer noch die Nummer eins. Und die Rede ist von The Twilight Zone Tower of Terror. Das klingt jetzt mal richtig, richtig schlimm. Ich kann euch da nur raten, springt einfach über euren Schatten und geht da rein.
Ich bin damals damit nicht gefahren, muss ich sagen.
Es ist kein Horror-Ride.
Nee, das stimmt.
Also ein bisschen kokettiert damit, aber es ist nicht wirklich schlimm. Es kokettiert auch damit, eine Freefall-Attraction zu sein. Und ja, das ist es schon. Aber hey, es hat nichts mit dem Highlander zu tun, ne? Man fällt hier keine 100 Meter in die Tiefe und sowas. Es ist alles immer noch familiengerecht, auch wenn ich verstehen kann, dass man diese Nervosität hat, weil es sich halt krass verkauft. Das ist unglaublich teuer und aufwendig gethemed, ne? Das ist wirklich ein ganzes Hotel, das eben in diesem Tower of Terror Hollywood Tower Hotel Theme Style ist, ne? Wenn man Glück hat, sind die Mitarbeiter gut drauf und eben auch noch wirklich den gruseligen Pagen. Wer es noch kennt, Twilight Zone, ne? Die alte Fernsehserie, wo ja auch immer unheimliche, mysteriöse und gruselige Dinge passieren. So erlebt man hier die Geschichte einer Familie nach, die eben in dieses Hollywood Tower Hotel eincheckt, dann in den Fahrstuhl einsteigt und während sie sich im Fahrstuhl befinden, der Blitz einschlägt, wodurch sie sich in so Geister verwandeln und der Fahrstuhl natürlich in die Tiefe stürzt und so. Also es ist schon fantastisch, fantastisch toll gemacht und lohnt sich auf jeden Fall. Was sich natürlich auch lohnt, ist der ganz neue Themenbereich der Marvel Avengers Campus.
Ja genau, da wollte ich gerade fragen, wie, das ist ja irgendwie, glaube ich, seit 2022.
Das war jetzt der Grund überhaupt im Sommer, ne? Ich kannte ja alles schon, aber das war für mich komplett neu, der ganze Bereich, ne? Und das ist schon cool gethemed, aber auch hier die Achterbahn Avengers Assemble Flight Force, ne, Stahlachterbahn von Vekoma mit Iron Man. Captain Marvel arbeitet man zusammen, um die Welt von einer intergalaktischen Bedrohung zu retten. Mega cool, mega toll gethemed. Aber der Ride selber, um Gottes Willen, es ist wirklich.
Ist jetzt wirklich nicht schlecht. Nicht der Incredible Hulk Coaster, wo man irgendwie rausgeschossen wird oder sowas.
Ja, das alte Disneyland-Hasen werden, es ist nämlich tatsächlich eigentlich so ein Rock'n'Roller Coaster, den es ursprünglich in Disneyland schon gab und der auch ein Albtraum schon immer war. Der damals noch mit Aerosmith Soundtrack gefahren ist. Ne?
Ja.
Und es, anstatt halt einfach das mal richtig alles komplett neu zu machen, es fühlt sich immer noch schlecht an. Aber es ist, sie verkaufen das halt gut. Es ist, also, wenn man wenig Coaster kennt, dann kann das schon Spaß machen. Aber glaubt mir, ne, wenn ihr nur solche Coaster kennt, dann entgeht euch halt auch was. Fahrt mal so einen modernen Hypercoaster, da habt ihr einfach eine ganz andere, die machen ganz andere Dinge mit eurem Körper, ne. Das sind immer diese negativen Gehkräfte, die hier in diesen Bahnen auf dich wirken. Man wird so in den Sitz gedrückt und das ist teilweise wirklich unangenehm. Wenn die nicht so schön aussehen würden, dann würde ich sie tatsächlich gar nicht fahren. Was mir überraschenderweise viel besser gefallen hat im Avengers Campus, ist Pim Kitchen. Ein All-You-Can-Eat-Restaurant, das an Ant-Man and the Wasp angelehnt ist. Das Essen ist jetzt durchschnittliches Disneyland-Freizeitpark.
Kannst du deinen Burger ganz klein und ganz groß
machen? Ja, genau. Es gibt teilweise halt so Mini-Burger oder auch Mini-Pommes und auch das Gegenstück davon, ne, sind Riesen-Burger, wo den sie dann halt in so einzelne Stücke schneiden, wo jeder quasi nur ein 20stel-Burger kriegt. Und das finde ich von der Idee, finde ich das einfach so charmant, dass wir da schon Spaß hatten, muss ich sagen, als wir da dann essen waren bei Pim Kitchen.
Wie war denn die Spider-Man Adventure Attraction? Das ist ja so ein 3D-Shooter, oder?
Da habe ich Schlechtes drüber gehört und war dann aber positiv überrascht. Ne? Ich finde, das funktioniert vollkommen erstaunlich cool. Also man zieht da ja gar nichts an die Hände so richtig krass an, ne? Sondern man steigt in einen hochtechnologischen Wagen, wird wahrscheinlich von 17 Kameras und so gefilmt und dann kannst du wirklich mit deinen Händen da so rumfuchteln und die registrieren.
Also machst die Bewegung, die Spider-Man.
Du machst halt so die Spider-Man-Bewegung, genau. Ja. Und schießt dann quasi Netze ab, ne. Es ist einfach wild und schnell. Und es ist irgendwie, auch wenn wir es mehrmals gemacht haben, keiner dieser Score-Shooter, wo man dann wirklich ein Gefühl hat, wie ich da jetzt auf Highscore-Jagd gehen soll, sondern es ist schon ein wildes Effektgewitter und wildes Rumgefuchtel. Und irgendwann hat halt einer die meisten Punkte, ne, so ein bisschen. Aber es war schon technisch beeindruckend und hat dann schon Spaß gemacht. Ich bin ja dann auch so ein kleiner Junge in Freizeitparks. Ich bin dann gleich in den Merchladen nebenan gerannt und habe mir da eine ferngesteuerte Spinne gekauft.
Stimmt, ja.
Für unverschämt viel Geld. Ich möchte das hier gar nicht nochmal erwähnen.
Man muss festhalten, und, wenn sie ein bisschen schneller laufen würde, diese Spinne.
Die ist so furchtbar langsam.
Sie ist leider sehr langsam. Man könnte damit auch so ein bisschen in den Kampf treten mit anderen Spinnen. Sie macht sowas wie, keine Ahnung, VWs und Audis. Sie leuchten so ein kleines Icon, glaube ich, auf dem Boden. Das ist Spider-Man. Aber wenn sie einfach gefühlt doppelt so schnell wäre,
Alter,
oder?
Alter, ja. Ich wollte einmal mit der dann da nachts im Hotel, ich dachte, ich laufe jetzt mit der zum Süßigkeitenautomaten, ne? Vielleicht treffen sie
zwei
ja hier
Tage
Jungen,
später.
Der auch so eine Scheißspinne dabei hat, dass ich einmal mit diesem blöden Vieh kämpfen kann, ne? Das hat da irgendwie 60 Euro oder so gekostet. Ich wollte jetzt mit dieser Spinne kämpfen. Nee. Und natürlich habe ich keine Jungen getroffen und ich war auch schon nach diesem einen Weg zum Süßigkeitenautomaten so unglaublich genervt von diesem Ding, weil das ist so furchtbar langsam. Ne? Jedes billige ferngesteuerte Auto ist schneller. Dafür macht die dann halt so und kann halt so Sachen abfeuern. Das war mir wirklich Wurst. Ich hätte mir lieber den Hank, ne, aus Cars.
Ja.
Den gab's
den Abschleppwagen.
Für 25 Euro. So ein echtes Kinder-Ferngesteuerte. Ja. Das hätte ich mir lieber kaufen sollen. Die Spinne. Die ferngesteuerte Spinne von Spider-Man in Disneyland Park ist ein absoluter Fehlkauf.
Ja.
Kauft euch lieber ein normales ferngesteuertes Auto.
Wir hatten es ein bisschen angesprochen, Sachen, die da mal neu entstehen. Das ist,
Bitte, schnallen Sie bitte Ihre Kinder an. denn es entsteht neu.
Wir haben, glaube ich, World of Frozen ist angekündigt, 2026.
Das ist jetzt ein bisschen mit mehr.
Entschuldigung, das Schloss von Elsa soll entstehen.
Da werden neue Superverkaufszahlen wahrscheinlich selbst die Parkinvestoren überraschen. Man kriegt es abends ein bisschen mit.
Es wird ein Berg, 40 Meter hoher Berg.
Elsa's Schloss, es wird wirklich einfach, ne, Arendelle und Frozen da ins neues Land entstehen. Und es ist wirklich so, wenn du abends bei dieser Show bist, und es ist ja jeden Abend Riesenparade mit Feuerwerk und dann wird mit den krassesten Beamern und Projektoren, die du je gesehen hast, auf dieses Schloss so Visuals drauf gebeamt. Und da ist ja dann der Park voll. Da siehst du dann erst, was, all die Leute waren heute hier, ne, weil die sammeln sich dann am Ende alle, der Park ist schon fast zu. Dann geht so, wird auch so Richtung Main Street getrieben, weil es macht dann immer mehr Bereiche vom Park zu. Es ist quasi regelrecht schwierig, dieser Show zu entgehen. Entweder gehst du jetzt heim oder du beendest es halt mit dieser Show auf der Main Street. Und das heißt, da stehen dann quasi wirklich Tausende von Menschen und bejubeln und beklatschen ja dann immer die Songs und Lieder, die dann in dieser automatisch ablaufenden Show kommen. Ne? Da gibt's dann bei Pirates of the Caribbean, jawohl, yeah, Geschrei. Bei König der Löwen flippen sie völlig aus. Ne? Und dann kommt so gegen Ende der Show Star Wars und dann hörst du zum ersten Mal so richtig laut, yeah. Und dann kommt als allerletztes Highlight. Und es war bestimmt viele Jahrzehnte lang Star Wars, aber die Zeiten
Wird abgerissen
vorbei. Am Ende wird richtig abgerissen. Ja. Dann kommt der Main Act, dann kommt Frozen.
Olaf kommt.
Ja, dann denkst du, dann hörst du erst, wie laut es wirklich wird.
Auf was für einer Frequenz geschrien werden
kann. Dann wird Star Wars pulverisiert. Ja. Und dann singen da Tausende von Menschen, let it go. Es ist schon fantastisch. Ich kann schon sagen, es wird ganz groß, wenn die das eröffnen.
Ist gespannt, ne? Die Attraktion, die da dann quasi entsteht, ist halt eine, so eine Bootsfahrt, ne? Also quasi auch die Hafenlandschaft da nachgebildet. Man kann dann thematische Bootsfahrts da mal ein bisschen Restaurants und Ladensachen. Also auch hier entsteht wieder kein Coaster oder ähnliches. Ist, wie gesagt, wir haben es jetzt schon mehrmals angesprochen, sehr familienfreundlich, sehr thematisch und halt diese ganze Atmosphäre aufzusaugen. Und eben hast du es ja auch gesagt, König der Löwen natürlich auch ein Thema. The Lion King, Pride Land, ist irgendwie angekündigt, 2027 bis 2030 soll da sozusagen auch ein neuer Themenbereich, natürlich König der Löwen-Thema, entstehen. Und da ist dann sowas wie Wasserbahn und auch wieder natürlich Geschäfte, Restaurants und sowas angekündigt. Und dann irgendwie noch Adventure Bay 2026, also
ich werde wiederkommen.
Noch.
Ja, das weiß ich auch noch nicht genau, was ich darunter alles vorzustellen habe. Aber Frozen ist natürlich da auch schon länger als Baustelle zu sehen und angekündigt gewesen. Ja, das ist schon aufregend. Ich gebe zu.
Ja, also vielleicht für diejenigen, die erst vor kurzem da waren. Also es passiert ein bisschen was in den nächsten Jahren. Und ansonsten für diejenigen, die natürlich Bock auf sowas haben, und jetzt nicht nach Amerika können wollen, wie auch immer, ne, ist es natürlich hier in Europa auf jeden Fall eine kürzere Anreise und generell natürlich in Frankreich, in Paris und Umgebung, wenn man das vielleicht ja auch so wie wir mit einfach einem längeren Aufenthalt in dem Land verbindet, ne, da kann man natürlich ganz schöne, tolle Sachen auch noch erleben in Frankreich und in der Kombination ist es auf jeden Fall immer mal ein Blick wert, wenn man da so Lust hat als solche Themenparks.
Ja, vielleicht kommst du ja nächstes Mal mit genügend Reiseübelkeitstabletten auch wieder mit.
Nee, aber man kann sicherlich festhalten, dass dieser Park mit den Sachen da schon noch ein bisschen prädestinierter ist, weil es natürlich nicht so eine Hardcore-Attraktion, 1000 Korkenzieher, Kunstflugsmanöver und Sachen irgendwie gibt. Das stimmt schon.
Also wenn dann Frozen Land eröffnet, dann gehen wir zusammen nochmal. Und dann sehe ich dich wahrscheinlich im Elsa-Kostüm. Die Main Street
ich habe auch daran gedacht, um ganz ehrlich zu sein, habe ich mir das auch gerade vorgestellt.
Das hast du dir auch so vorgestellt. Alles klar, ich verstehe schon. Ich glaube, für dich ist dieser Themenbereich wie gemacht.
Ja, möglich. Also klar, also ich habe das jetzt nicht vermisst, weil die Erfahrung da am Naturfels zu bouldern so großartig war. Würde ich dazu nur ja sagen, dass wenn wir nochmal da sind, und dann auch noch Zeit ist, nach Fontainebleau zu fahren und es nicht parallel stattfinden würde, Ansonsten würde ich mich auch trotz Elsass Schloss wieder dafür entscheiden, eher da nach Fontainebleau zu fahren. Aber wenn, wie gesagt, man das zeitlich ein bisschen besser aufteilen kann, bin ich da auf jeden Fall nicht abgeneigt, da mal wieder einzutauchen. Ja.
Oh, ja. Sieht schon. Wir hätten natürlich hier, wir haben jetzt wenig über die Entstehungsgeschichte von Disneyland und sowas geredet, sondern auch wieder ein bisschen eher von unseren Besuchen persönlich geprägt und so ein bisschen einfach mal durch den Park geschlendert und da die Highlights mitgenommen. Ja, ich hoffe.
Hast du ja jemals schon mal Mickey an zwei Orten gleichzeitig gesehen, Kron?
Ja, aber halt immer, das sind ja dann Inkarnationen in diesen verschiedensten Outfits. Ne? Du kannst natürlich in Westernland Wild West Mickey und Wild West Minnie sehen. Und wenn du dann woanders hinrennst, ne, dann könnte es natürlich sein, dass da, aber es ist auch nicht so, dass du da überall Mickey Mouse siehst. Das ist ein rares Ding. Ne? Also das sollte
ich gelesen
noch dazu sagen, sorry kurz, ja? Diese noch länger als an jeder Themenfahrt und jeder Achterbahnfahrt wartet ihr teilweise in den Disneyland Parks auf diese Fototermine. Ne? Der Prinzessinnen-Pavillon, das ist kein Witz, ihr wisst nicht mal, welche Prinzessin ihr da drin trefft. Und ihr müsst da, also wirklich über 2 Stunden Wartezeit sind da die Norm. Ne? Also überlegt euch das wirklich gut. Wir hatten da immer Kinder, die waren da nicht so heiß drauf. Ne? Aber man sieht es manchen Familien wirklich an. Das ist das Allerwichtigste für manche Kinder. Und dann stehen da die Familien wirklich stundenlang, um irgendwelche Fotos zu machen. Das finde ich schon krass. Also ja. Das sei auch nochmal als Warnung mit hinzugegeben. Die Termine für die Fotospots haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Mhm. Vor allem, was den Prinzessinnen-Pavillon angeht.
Ich habe nämlich gelesen, und ich weiß nicht, ob das natürlich stimmt, aber es würde schon irgendwie Sinn machen, dass immer nur eine Mickey Maus im gesamten Park da ist und zu sehen, um natürlich auch dieses Alleinstellungsmerkmal und nicht, dass 1000 Mickeys da irgendwie rumhirschen. Und,
ja, auf keinen Fall, so ist es nicht. Ja. Ne? Du hast natürlich recht, ich habe noch nicht so drüber nachgedacht. Ich dachte jetzt, wenn ich Wild West Mickey sehe und dann schnell in den anderen Park renne.
Wahrscheinlich ist nur zu der Zeit Wild West Mickey die Stunde da, dann verschwindet die wieder und irgendwo anders poppt ein anderer Mickey auf. Generell könnt ihr natürlich auch, und das ist vielleicht auch für die, ich sag mal, weiß nicht, sowas auf Geocaching-Art oder so Lust haben. Es gibt auch hunderte von Mickey-Köpfen da überall versteckt, in irgendwelchen Verzierungen, in Fliesen, auf Sachen. Also da kann man, wenn man da Lust drauf hat, also natürlich ganz große, offensichtliche Sachen, aber man kann da auch mal ein bisschen suchen, wo die nicht überall so kleine Mickey-Maus-Köpfe da rein wursteln. Also auch hier kann man sich da wirklich, und das ist auch natürlich diese Stärke dieser sehr themenbezogenen Sachen, in diesen ganzen Details echt so auch ein bisschen verlieben und aufhalten. Also sieht nicht nur schnell bis zur nächsten größeren Attraktion vorbei, sondern genießt.
Ich finde, es funktioniert eh nur, wenn man sich auf diesen Kitsch einlässt. Ne? Also das mache ich auch nicht überall. In den meisten Freizeitparks ist einem das Theming vollkommen egal und man ist nur wegen den Farben da. Hier ist es tatsächlich genau andersrum. Man sollte irgendwie ein Faible für Theming haben und sich da dann auch ein bisschen drauf einlassen, ne? Wenn man da jetzt in der Stimmung ist, irgendwo durchzurennen und kleine Kinder wegzuschubsen, da ist man echt am falschen Park. Man sollte da in der Stimmung sein, einfach überteuerte Mickey-Maus-Ohren am ersten Merch-Shop zu kaufen und sie dann auch einfach den ganzen Tag zu tragen. Ich finde, das gehört irgendwie schon mit dazu. Ne? Sonst hat man in einem anderen Park mehr Spaß.
Sehr gut. Das ist eigentlich ein guter Checkpunkt für euch. Könnt ihr euch vorstellen, mit Mickey Maus Ohren den ganzen Tag durch einen Themenpark zu rennen? Solltet ihr da jetzt groß aufschreien und Nein sagen, dann ist es vielleicht ein gutes Indiz, dass Disneyland und Disney World vielleicht nicht die Parks für euch sind, was auch fein ist. Und sagt ihr aber, ja, kann man schon mal machen, dann genau.
Ja, dann geht lieber in Six Flags. Okay. Liebe Freundinnen und Freunde der geekigen Unterhaltung, soll es dann fast schon gewesen sein, oder?
Machen wir den
Care aus für heute.
Wünsche,
Anregung, Lob, Kritik. Wünscht euch gerne Folgen. Wir greifen das, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, immer mal wieder regelmäßig auf. Schreibt uns an, am besten über Instagram. Und ansonsten freuen wir uns darauf, wenn wir bald hier wieder vor die Mikrofone treten dürfen, um euch darüber zu erzählen, was uns gut gefallen hat oder auch nicht.
Hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und dann sage ich jetzt an der Stelle einfach mal Ende Geek, alles Geek. Viel Spaß. Bis zur nächsten Folge.
Bis dahin. Macht's gut.
Tschüss.